der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 4. Februar 2026. Da beginnt die Zukunft, geschrieben von Florian Harms. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser. Friedrich Merz will sich eigentlich auf die Innenpolitik konzentrieren. Kommen die versprochenen Reformen bei Rente, Sozialem, Gesundheit, Verteidigung und Digitalisierung nicht schnell voran, scheitert seine Regierung. Das weiß der Kanzler, er hat es selbst gesagt und durchblicken lassen, dass er in diesem Jahr weniger Auslandsreisen plant als in den ersten Monaten seiner Regierungszeit. So gesehen ist es bemerkenswert, dass Merz heute Mittag in den Regierungsflieger klettert, um ganz weit weg zu reisen. 5,5 Stunden düst er gen Süden, um in Riad wieder aus dem Flieger zu klettern. In der Hauptstadt Saudi-Arabiens steht ihm ein langer Abend bevor, der auch eine lange Nacht werden könnte. Gespräche mit Kronprinz Mohammed bin Salman und weiteren Scheichs sind geplant. Der Kanzler bringt eine Delegation deutscher Wirtschaftsbosse mit. Nach wenigen Stunden Schlaf geht es weiter nach Katar und dann noch am selben Tag nach Abu Dhabi in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort ist etwas mehr Zeit eingeplant, bevor der Kanzlertross Freitagnacht nach Berlin zurückkehrt. Normalerweise begleiten unser Chefreporter Johannes Bebermeier oder unser Hauptstadtbüroleiter Florian Schmidt den Kanzler auf seinen Reisen. Aber weil die beiden nette Kollegen sind, haben sie mir diesmal den Vortritt gelassen. Na gut, mein Interesse an Arabien mag auch eine Rolle gespielt haben. Aber wieso reist Merz nach Arabien, wenn er sich doch eigentlich auf die Innenpolitik konzentrieren will? Die kurze Antwort lautet, weil die Golfstaaten über 3 Dinge verfügen, die Deutschland gut gebrauchen kann. Geld, Gas und Öl, schreibt der Kollege Schmidt. Dazu muss man wissen, dass die von vielen Politikern oft und gern beschworene Zeitenwende nun endlich im Regierungshandeln angekommen ist. Man belässt es nicht mehr bei Symbolpolitik, sondern richtet die Koordinaten neu aus. Und das betrifft maßgeblich die internationalen Interessen. Wir können nicht mehr von Innenpolitik und Außenpolitik sprechen, wie von 2 fein säuberlich getrennten Sphären, sagt Merz dazu. Seine Regierung will Deutschland unabhängiger von den USA machen, die sich zum unsicheren Kantonisten gewandelt haben, manche sagen auch zur Bedrohung. Zwischen dem Rumpelstilzchen Trump im Westen und dem Imperialisten Putin im Osten sowie dem Säbelrassler Xi noch weiter drüben muss die Bundesrepublik einen neuen Weg finden, um Sicherheit und Wohlstand zu erhalten. Merz und die Seinen sind überzeugt, das gelingt nur mit 5 gewaltigen Kraftanstrengungen. Erstens das Wirtschaftswachstum ankurbeln, zweitens den europäischen Finanzmarkt stärken, drittens aufrüsten, viertens die illegale Migration eindämmen und fünftens neue Handelsbeziehungen aufbauen. Deshalb war Merz vor 3 Wochen in Indien, deshalb fliegt er heute an den Golf. Die Scheichs bieten neben Öl und Gas auch Investitionen in deutsche Firmen und in einigen Jahren wohl auch grünen Wasserstoff, der sich aus Wind- und Sonnenenergie speist und zur Schlüsseltechnologie beim Klimaschutz werden soll. Im Gegenzug wünschen sich die Scheichs deutsche Maschinen, Chemieprodukte und Waffen. Die schwarz-rote Koalition zeigt sich bei Exporten in Diktaturen notgedrungen weniger zugeknöpft als ihre Vorgänger. Auch regionale Krisen werden zur Sprache kommen. In den Emiraten verhandeln ab heute Russen und Ukrainer mit Trumps sonderbarem Sondergesandten Witkoff. Im Persischen Golf lauern amerikanische Kriegsschiffe, um die iranischen Mullahs einzuschüchtern. Und dann will Merz auch noch die Menschenrechtslage ansprechen, um die es in den Golfstaaten seit jeher miserabel bestellt ist. Eine in jeder Hinsicht explosive Lage also. Über die Geschehnisse in Katar und Abu Dhabi möchte ich Ihnen morgen mehr berichten. Heute soll das erste Ziel der Reise im Vordergrund stehen. Da ich zwar die meisten arabischen Länder kenne, nicht jedoch Saudi-Arabien, habe ich einen Freund gefragt, der wochenlang durch das Land gereist ist und ein faszinierendes Buch darüber veröffentlicht hat. Lutz Jekel zählt zu den erfahrensten Fotoreportern und kennt die arabische Welt seit seiner Kindheit. Meine Fragen hat er folgendermaßen beantwortet. Ich, Saudi-Arabien gilt vielen Europäern als Hinterwäldlerstaat, in dem Frauen unterdrückt werden und ein fundamentalistisches Islamverständnis die Gesellschaft gängelt. Inwieweit entspricht diese Sichtweise noch der Realität? Lutz Jekel: Teilweise. In Saudi-Arabien gilt der Wahhabismus, die strengste Auslegung des Islams. Es gibt keine politische und keine Meinungsfreiheit. Kritik am Königshaus ist tabu. Gleichwohl ist Saudi-Arabien hochmodern entwickelt. Von Behördengängen über den Einkauf bis zur Heirat wird alles mit dem Smartphone oder der Smartwatch erledigt. Bei den Frauenrechten hat sich in den letzten Jahren einiges getan. So wurden das Verschleierungsgebot und die Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit aufgehoben. Frauen dürfen den Führerschein machen und sind nun freier, unabhängiger, mobiler. So hat sich die Erwerbsquote der Frauen innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. An den Universitäten studieren mehr Frauen als Männer. Kronprinz Mohammed bin Salman unterstützt das nicht deshalb, weil er den Feminismus entdeckt hat. Ohne die Frauen kann er seinen umfassenden ökonomischen Transformationsprozess nicht umsetzen. Trotz Reformen regiert Ibn Salman wie ein Diktator und soll vor 7 Jahren den Mord an dem oppositionellen Jamal Khashoggi beauftragt haben. Wie wird er in der saudischen Bevölkerung beurteilt? Viele Saudis bezeichnen den Kronprinzen als einen Gamechanger. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen, wohlgemerkt nicht die politischen, sind für das Leben der Saudis weitreichend. Jahrzehntelang war es unverheirateten Männern und Frauen in der Öffentlichkeit verboten, gemeinsam Zeit zu verbringen. Jetzt sitzen sie zusammen in Cafés und Kinos, sie tanzen auf Techno-Festivals und begrüßen hunderttausende Besucher aus aller Welt. Über den Mord an Khashoggi wird da kaum geredet, allenfalls wird er als ein Störfaktor wahrgenommen, der das Image Saudi-Arabiens im Ausland beschädigt. Mit einem durchschnittlichen Alter von nicht einmal 30 Jahren ist die saudische Bevölkerung sehr jung. Wie schauen junge Saudis auf den Westen? Viele haben im Ausland studiert. Nach Hause zurückgekehrt, kollidieren ihre Erfahrungen dann mit den saudischen Werten. Trotzdem sehen viele ihre Zukunft in ihrer Heimat. Auch deshalb, weil sie die Migrationsdebatten und den politischen Rechtsruck in Europa kritisch sehen. Der Westen ist für sie kein Sehnsuchtsort mehr, es gibt inzwischen wichtigere Partner. Das betrifft auch die früher beliebten deutschen Automarken. Autos kommen heute aus Südkorea, Japan und China. Dieser Wandel ist nur noch nicht im Westen angekommen, auch nicht in deutschen Regierungskreisen. Saudische Diplomaten haben mir gesagt, in Deutschland habe man erschreckend wenig Ahnung von der arabischen Welt. In Saudi-Arabien gibt es laut Amnesty International mehr Hinrichtungen denn je. Kanzler Merz will bei seinem Besuch die Menschenrechtslage ansprechen. Kann er damit eine Verbesserung bewirken? Die Menschenrechtslage ist nach wie vor prekär. Hinrichtungen werden allerdings seit einigen Jahren nicht mehr öffentlich vollzogen, weil das nicht zum Image passt, das sich das Land nun geben möchte. Insofern ist es natürlich wichtig, dass Merz die Menschenrechte thematisiert. Aber Verbesserungen wird er damit nicht bewirken. Das Königshaus wird die kritischen Anmerkungen zur Kenntnis nehmen, mehr nicht. Die Doppelmoral des Westens bei der Bewertung von Menschenrechten ist spätestens seit dem Krieg in Gaza offensichtlich. Seit Russlands Krieg gegen die Ukraine wächst Saudi-Arabiens Bedeutung als Erdöllieferant für Europa. Ab 2030 soll es auch grünen Wasserstoff nach Deutschland liefern. Macht sich die Bundesrepublik damit vom nächsten autoritären Regime abhängig? Ja, aber das ist Realpolitik. Im Gegensatz zu Russland hegt Saudi-Arabien keine imperialen Bestrebungen. Es ist also ein verlässlicherer Partner, übrigens auch aus Eigeninteresse. Wie in allen Golfstaaten weiß man in Saudi-Arabien, dass zwar noch viele Milliarden Barrel Rohöl unter dem Wüstensand liegen, aber irgendwann ist Schluss. Deswegen diversifiziert Saudi-Arabien ökonomisch und gesellschaftlich. Die Bundesrepublik tut gut daran, dieses Potenzial zu erkennen. Das geht nur auf Augenhöhe, nicht mit dem moralischen Zeigefinger und mit Überheblichkeit, wozu Deutsche leider neigen, wenn es um arabische Länder geht. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.